Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
In deutschen Arztpraxen passiert oft mehr im Kopf als im Behandlungszimmer selbst. Menschen kommen rein mit Fragen, Unsicherheit, manchmal auch mit mehr Spannung als vor einem wichtigen Gespräch. Und noch bevor der Arzt überhaupt Hallo sagt, hat der Raum längst entschieden, ob man sich sicher fühlt oder einfach nur möglichst schnell wieder raus will. Zwischen Neonlicht, das eher an Tiefgaragen erinnert, Wartezimmern, die gefühlt seit Einführung der Gesundheitskarte unverändert sind, und Counter, auf denen mehr Handtaschen landen als medizinische Unterlagen, wird schnell klar, Medizin beginnt nicht erst im Gespräch, Medizin beginnt beim Eintreten. Während manche Praxen wirken wie ein schlecht geplanter Ablauf ohne Struktur, gibt es andere, bei denen plötzlich alles zusammenpasst. Wege, Licht, Materialien und selbst das Warten fühlt sich nicht mehr wie Stillstand an. Und genau hier kommt jemand ins Spiel, der Räume nicht einfach gestaltet, sondern versteht, wie sie wirken. Jemand, der aus einer Säule, gegen die man eigentlich nur laufen würde, plötzlich einen Orientierungspunkt macht. Der weiß, warum Licht nicht nur Beleuchtung, sondern beeinflusst und warum eine Schublade, die ständig aufgeht, am Ende mehr mit Patienten erlebt. Zwischen Konzept und Funktion, als Gefühl, entsteht so etwas, das man nicht messen kann, aber sofort spürt. Und genau darüber sprechen wir heute. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Isabel, lass uns gleich mal so ein bisschen reinstarten. Und natürlich die spannendste Frage von unseren Zuschauern und Zuhörern ist natürlich, wie kommt man erstmal dazu, Innenarchitektur zu studieren und dann aber im nächsten Step auch noch sich zu spezialisieren auf Arztpraxen, Kliniken und alles, was im medizinischen Bereich ist.
Tatsächlich haben ja Kinder oft viele verschiedene Berufswünsche. Das hatte ich nicht. Ich habe tatsächlich eine familiäre Bindung zu dem Beruf. Und zwar ist es tatsächlich meine Tante, die in Oberbayern ein Haus hat. Und da waren wir oft in den Ferien. Und da hat es einfach immer ganz speziell gerochen. Es war immer ein super schönes Gefühl, dort zu sein. Es war irgendwie so eine ganz tolle Erinnerung für mich, schon eben als kleines Kind. Und auch wenn da nicht viel passiert ist in dem Ort, wollten wir da immer wieder hin. Also es war tatsächlich raumbezogen. Es war das Haus, es war dann aber auch zum Beispiel ihre Wohnung in München. Da war das gleiche Gefühl. Und ich habe mich immer gefragt, wie sie das hinbekommt, so einen guten Eindruck zu hinterlassen, auch wenn sie quasi gar nicht selbst anwesend war. Und das war einfach so die Atmosphäre. Sie ist ein sehr ästhetischer Mensch, ist quasi so, ich würde sagen, so die Lady, wie sie im Buche steht, immer mit so einer kleinen Föhnfrisur und nicht übermäßig viel Schminke, immer sehr zeitlos gekleidet, Qualität, lieber wenig und dann ein bisschen Accessoires dran. So konnte sie auch immer wechseln. Und gefühlt, aber wenn ich ehrlich bin, sieht sie heute immer noch genauso aus wie vor 50 Jahren wahrscheinlich, auch wie vor 30 Jahren. Also solange ich sie kenne, hat sie sich nicht groß gewandelt und ja, war einfach immer schon die Trixie. Und dann haben wir uns eben ganz oft unterhalten, wie sie das hinbekommt. Und dann hat sie einfach gesagt, das ist ein Beruf, den kann man quasi machen, den kann man lernen. Und hat es mir dann eben im Kindlichen ein bisschen erklärt. Und dann habe ich immer gedacht, das will ich auch. Und ja, so wollte ich nie Tierärztin oder Biologin oder sonst was werden. Ich wollte dann eben alles mit Interior machen, Innenarchitektin werden. Und dann ging es natürlich darum, wie kann man das überhaupt werden? Wo kann man das lernen? Da wollte ich erst eine Schreinerlehre machen, weil ich gesagt habe, ich brauche das Handwerk erst und gehe dann ins Theoretische. Dann habe ich ganz viel Praktika beim Schreiner bezogen, aber auf Antiquitäten gemacht. War dann aber schon echt eine Knochenarbeit. Und ja, dann hat er mir auch gesagt, du, wenn du irgendwie ein bisschen mehr Power auch finanziell haben möchtest, dann ist das wahrscheinlich nicht so das Richtige. Antiquitäten gibt's auch nicht mehr so viele. Und dann habe ich 8 Wochen beim Schreiner wirklich ein Praktikum gemacht, 8 Wochen Fenster geschleppt. Da war ich dann auch wirklich fertig mit Körper, Geist und allem, was ich hatte. Und dann habe ich mich wirklich entschieden, Innenarchitektur zu studieren. Und das geht an der privaten Uni oder an der Fachuni. Und dann ja, war klar, dass ich nicht an eine normale Uni konnte. Ich war ja nicht aus München, sondern immer nur vom Vorort. Und mein großer Traum war es, immer nach München zu gehen. Da hätte ich eben schon fast deswegen was anderes gewählt. Dann gab es hier damals eine private Uni, die mittlerweile okay ist, aber damals war der Ruf nicht so gut. Und dann musste ich mich einfach entscheiden, will ich jetzt den Beruf machen oder gehe ich vielleicht woanders hin und dann war Rosenheim witzigerweise nicht so ganz weit weg. Damals im Ranking sehr hoch angesehen. Da ist ja auch der Holzausbau, wo wirklich viel Wissen drin steckt. Also da waren sie ganz weit vorne und dann gab es eben noch die Innenarchitektur dort. Und dadurch, dass ich auch ein Internatskind bin und gar nicht hier groß gewohnt habe, hier gar nicht aufgewachsen bin als Jugendliche, war dann für mich Rosenheim ganz okay. Und dann habe ich die Nähe zu München, da wollte ich immer schon bleiben. Und dann bin ich eben dort gewesen, habe da Innenarchitektur studiert, sehr praxisbezogen. Und ja, habe mir dann sozusagen da schon meinen kleinen Traum erfüllt.
Also wirklich toll und ich finde es total faszinierend, dass du dann tatsächlich ein Praktikum gemacht hast in der Schreinerei, weil du dabei ja tatsächlich auch gemerkt hast, wie das Arbeiten mit dem Holz wirklich ist. Also wirklich sehr, sehr toll.
Ja, ich finde, Holz ist ein wirklich faszinierender Werkstoff, ja, der lebt. Auf den muss man Acht geben, auf den muss man eingehen. Hat seine Vor- und Nachteile, aber ist extrem wandelbar. Und Innenarchitektur hat oft was mit Holz zu tun. Und dann wusste ich aber, dass es natürlich Innenarchitektur auch mehr ist als nur Holz. Und da haben wir dann natürlich Metall, Glas, haben wir ja alle Materialien mit drin. Und deswegen war das definitiv die bewusst richtige Entscheidung. Und da ist ja dann auch noch das Fachliche quasi mit drin in Richtung Tragwerkslehre, Statik, Bauphysik, habe ich alles überstanden und das fließt jetzt sozusagen so noch mit ein. Aber ja, ist natürlich nicht mehr mein Schwerpunkt, sondern Schwerpunkt ist quasi da tatsächlich die Gestaltung, Entwurf, Konzept. Und da ist das Thema Praxis sozusagen ein Schwerpunkt geworden. Wir arbeiten natürlich auch viel im Privaten, viel Gastronomie, Hotel. Aber ja, die Praxen, die kamen irgendwie per Zufall über Kontakte und dann eine nach der anderen. Dann hat man sich da so reingefuchst und irgendwann geht's quasi über Mundpropaganda weiter und es macht wirklich richtig Spaß und ist auch immer wieder eine Herausforderung.
Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. In so Arztpraxen, wenn jemand wirklich zufrieden war, dann wird das auch und im Kollegenkreis immer sehr schön weiter kommuniziert und weitergegeben und hat tatsächlich dann auch so seinen Reiz und man kommt dann plötzlich in so einen Kreis rein von Arztpraxen, wo man dann sagt, okay, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Aber wirklich faszinierend. Wir gehen jetzt mal in den Punkt der Raum als medizinischer Faktor. Mhm. Wir sprechen hier nicht über Interior-Trends sondern über wirklich wirkungsvoll gestaltete Räume, die Medizin unterstützen. Wie würdest du beschreiben, was ein Raum im medizinischen Kontext wirklich tut?
Also ich gehe jetzt mal auf eine Praxis ein, aber es gilt genauso zu Hause. Wenn ich mich wohlfühle, geht es mir sicherlich besser. Das hat mit dem Hormonhaushalt zu tun, das hat mit Farbpsychologie und Theorien zu tun, das hat mit Proportionen von Mensch zum Raum zu tun. Es gibt einfach ganz viele Menschen, die bestimmte Typen haben. Ich bin zum Beispiel eher ein dunkler Typ, was jetzt nicht negativ ist, sondern eher in Richtung kuschelig, eng, lieber warm. Ja, also ich mag es lieber nicht zu freiräumig. Und jetzt kann man sich zum Beispiel vorstellen, wie es in der Partnerschaft ankommt, wenn der Partner es freizügig mag, hell, weite, funktioniert dann die Partnerschaft, können die gut nebeneinander schlafen. Wenn der eine sich sicher fühlt und der andere überhaupt nicht in dem Umfeld schläft, wo es ja auch ein Schutzraum sein soll. Genauso ist es eben bei einer Praxis. Ich komme rein, mach die Tür auf und das Erste im Endeffekt, wo ich ja sowieso schon in einem Zustand bin, der eventuell emotional, physisch und psychisch auf einem gewissen Niveau ist, wo ich vielleicht reizbar oder verletzlich bin, dann möchte ich wenigstens dem Raum sozusagen unterstützend, dem Patienten, aber auch den Ärzten entgegenwirken und den Leuten eben so eine gewisse Sicherheit geben. Heißt, ich mache eine Tür auf und weiß erstmal gar nicht, wo ich bin. Ich bin vielleicht zum ersten Mal in der Praxis und da möchte ich möglichst eine gute Wegeführung haben. Ich möchte wissen, wo ist der Counter? Muss ich erst suchen? Werde ich herzlich empfangen? Habe ich Sichtkontakt? Werde ich eben einfach abgeholt? Und neben den ganzen vielleicht barrierefrei und ich bin auf Krücken oder im Rollstuhl, geht's, glaube ich, wirklich tatsächlich um eine erste Begegnung sozusagen mit Proportionen, Farben, Materialität. und Qualität.
Das Schöne ist ja, dass wir im Vorfeld recherchiert haben, da gibt es tatsächlich sogar Studien darüber. Also warme Lichtführung ist gleich Stressreduktion. Klare Wege bedeutet Sicherheit und Orientierung. Und die Akustik beeinflusst Aufmerksamkeit und Erschöpfung, besonders im Wartebereich. Mhm. Das ist echt faszinierend, mit welchen großen Dingen ihr eigentlich da zu tun habt und wie ihr damit umgehen müsst. Also wirklich sehr, sehr toll. Lass uns mal ein bisschen tiefer da reingehen. Was sind denn typische Wahrnehmungsfallen in Arztpraxen?
Falsche Kunst. Ganz viel falsche Kunst. Kunst ist, finde ich, super wichtig in der Arztpraxis. Es sind aber oft nicht mal unbedingt die Farben, sondern die Machart sozusagen der Kunstwerke. Heißt, habe ich zum Beispiel mit Spritzern Kontakt, was ganz viel in der abstrakten Kunst der Fall ist. Ist es anders wie bei der Fotografie, wo ich ein klares Bild widerspiegel, wo ich vielleicht eine Erinnerung widerspiegel, wo ich was vielleicht schon mal Gesehenes wieder zeige. In der abstrakten Kunst, vor allem eben diese Spritzer, können ganz oft auf Bluttropfen, Attacke, Massaker, keine Ahnung was hinweisen. Vor allem, wenn ich dann in Richtung Narkose gehe, Medikamenteneinfluss, kann mich das ganz oft unterbewusst in ganz andere Richtungen lenken, die auch nachhaltig wirklich für den Patienten sogar wirklich gefährlich sein könnten. Also was der quasi dann im Nachgang nochmal vielleicht sogar damit verarbeitet. Dann Designfallen sind natürlich immer wieder auch Materialien, ja, also scharfe Kanten, zu glatte Materialien, tolle Böden, die einfach nicht die Desinfektionsmittel aushalten, Oberflächen, die nicht desinfektionsmittelbeständig sind. Da muss ich einfach bei einer Praxis ganz, ganz gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen und da fallen auch einfach gewisse Designelemente komplett raus, mit denen ich sonst vielleicht gerne arbeite.
Also du hast auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte angesprochen, die mir selbst auch schon passiert sind, wo sich der Innenarchitekt zwar wirklich viel Gedanken gemacht hatte, aber am Ende dann die Materialien nach 3 Monaten kaputt waren, weil eben mit Desinfektionsmittel, Reinigungsmitteln im speziellen Bereich Blutspritzern zu tun hatte, wo uns dann sogar der Boden kaputt gegangen ist. Das ist wirklich schön zu sehen, wie du da gleich von Anfang an auch schon sagst, okay, da müssen wir drauf achten, da müssen wir drauf gehen. Jetzt hatten wir ja vorher schon mal so ein bisschen dieses Thema Lichtführung. Mhm. Welche Rolle spielt denn Licht im Vergleich zu funktionellem Design?
Also Licht ist tatsächlich in ganz viele verschiedene Aspekte aufgeteilt. Ja, das ist sowas von unterschätzt, dieses Thema. Es gibt ja eigene Berufe wie Lichtplaner, die Berechnungen machen und die werden auch immer noch total unterschätzt. Ich hole mir bei der Lichtplanung immer Hilfe und setze natürlich am Anfang schon mal meine Lichtpunkte. Da ist es eben wichtig, dass wir wissen, Tageslicht, wie liegt der Grundriss zu Nord, Süd, Ost, West, ja, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter. Das Tageslicht verändert sich von bläulichem zu rötlichem Licht. Das verändert alle Farben, das verändert alle Bilder im Raum. Und dann gibt's natürlich noch dazu das funktionale Licht. In der Praxis besonders wichtig, wenn wir jetzt in Richtung OP gehen, dass das natürlich sterile Leuchten sind, dass die nicht blenden. Dann natürlich dekoratives Licht und ein Akzentlicht. Heißt, ich habe die indirekte Beleuchtung und ich habe dann natürlich auch noch mal irgendwo ein dekoratives Licht, was quasi dann noch mal schön aussieht. Licht von oben hat immer das Thema, wenn ich quasi sitze, dass es einen Schatten wirft. Das kennt man ja auch vom Bad. Haben die meisten Leute zu Hause auch falsch. Also braucht man sich nicht wundern, wenn man krank aussieht, wenn man das falsche Licht am Bartspiegel hat. Entweder die Lichtfarbe stimmt nicht oder auch die Position des Lichts stimmt nicht. Und wenn ich mich schminke und danach aussehe wie eine alte Oma, weil ich sozusagen nur Schatten im Gesicht habe, dann sieht es wahrscheinlich 1 Meter daneben schon wieder ganz anders aus. Heißt, das Licht muss quasi von allen Seiten kommen, es darf keine Schatten werfen und vor allem, wenn ich am Patient arbeite, brauche ich einfach natürlich auch noch ein flexibles Licht, was mich quasi genau da nochmal unterstützt, wo ich quasi dran arbeite. Das kommt natürlich dann auf den Arzt an.
Oh, vielen Dank, dass du uns da wirklich auch mit praktischen Beispielen aus dem Alltag mitgenommen hast. Und Isabel, wir haben jetzt ja ein Beispiel uns rausgesucht und davor besprochen, das tatsächlich gar nicht zufällig jetzt entstanden ist, sondern es gab ja die Folge von der Frau Professor Helen Abel letztes Jahr im August, die bei uns ausgestrahlt worden ist, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt die Folge natürlich noch in den ganzen Podcast-Verlauf sehen und hören. Eine wirklich tolle Folge. Und da kommt tatsächlich eins gleich am Anfang vor, dass ich in der Begrüßung zu Frau Professor Abel sage, wow, das ist eine tolle Praxis, schön eingerichtet, die Farben toll ausgewählt. Und ja, heute sitzen wir zusammen, Isabel, weil du hast die Praxis designt praktisch. Und für unsere Audio-Zuhörer gehe ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen rein. Isabel, du unterstützt mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Bild eines Anmeldungsdesks.
Also als Counter.
Counter, genau.
Empfangstresen.
Mit links daneben einem, sage ich mal, grün dekorierten, bemalten, wie nennt sich sowas, Isabel?
Meinst du die Säule?
Ja.
Gut, das ist eine Fliese.
Oh, okay. Das, wow. ich hab's mir jetzt nicht sagen trauen, weil ich mir gedacht habe, okay, aber ja.
Ganz bewusst.
Das ist wahrscheinlich auch noch mal wieder so eine Säule, die so einen richtigen Einfluss hat auf das ganze Bauwerk, die man nicht umsetzen konnte.
Genau, also da ist es, wir blenden ja wahrscheinlich auch den Grundriss ein. Man kommt quasi zur Tür rein und ich laufe quasi direkt gegen eine Säule. Und bei der Praxis war es natürlich so, dass wir vorher viele Gespräche geführt haben, viele Bedürfnisse abgeklärt haben, viele persönliche Vorlieben abgeklärt haben in Richtung Farbe, Design. Und dann quasi einen Weg gefunden haben, wie wir Persönlichkeit, Beruf, Bedürfnisse der Praxis und Fachkompetenz sozusagen zusammengeführt haben. Meine Entwürfe sind immer extrem konzeptlastig. Ich rede ja sowieso schon viel, aber in der ersten Phase der Findung am allermeisten. Wobei ich da nicht quasi Monologe halte, sondern es müssen Dialoge sein. Es muss Vertrauen zu mir gefunden werden. Ich passe nicht mit jedem Kunden zusammen. Nicht jeder Kunde passt zu mir. Wir müssen uns da sozusagen finden. Und von einem Erstgespräch über eine Bedarfsanalyse, über konkretisiert, wirklich dann notieren, was braucht der Raum, was braucht der medizinische Bereich, geht's dann sozusagen in die Bestandsanalyse. Und da versuchen wir natürlich dann alles positiv irgendwie zu nutzen. Heißt, diese Säule, die stand da, die konnte man nicht wegmachen. Vorher war hinter der Säule der Raum noch geschlossen, das haben wir aufgebrochen, dass man hinter dem Counter quasi das Personal sozusagen schneller zu den Behandlungsräumen laufen kann und das auch ein strikter Bereich eigentlich ist. Heißt, jetzt mache ich die Tür auf und laufe gegen die Säule und die ist eben da. Heißt, wir haben uns dann überlegt, setze ich die jetzt extrem in Szene oder aber versuche ich sie zu vertuschen. Zu vertuschen ist für mich wie eine Frau in so einem hautfarbenen Body, die versucht zu verstecken, dass sie irgendwo Speckfalten hat, ja. Und dann kommt das böse Erwachen. Die sind da. Und dann haben wir gesagt, damit müssen wir umgehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein Farbkonzept. Ich habe eine Fliese bei mir im Büro gehabt, die farblich da perfekt reingepasst hat. Allgemein gibt es viele Rundungen in der Praxis. Auch die Fliese hat Rundungen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon dagegen laufen, dann laufen wir gegen was Schönes. Und witzigerweise ist das tatsächlich ein farbliches Statement auch nochmal. Es ist die Lieblingsfarbe mit von Frau Professor Abel. Heißt, auch wenn sie da reinkommt, das Erste, was sie aufmacht, ist ihre Lieblingsfarbe. Also auch was Positives. Und da geht man eben links oder rechts rum. Man stößt sich wenig, weil es eben abgerundet ist. Aber wir haben das tatsächlich dann so in Szene gesetzt, dass es auch ganz bewusst dort steht, dass es ein Ankerpunkt ist. Und dass man auch dort sozusagen das Ganze als Masterpiece sozusagen aufnimmt. Und diese Säule sieht man tatsächlich aus eigentlich fast jeder Laufrichtung irgendwie wieder. Und deswegen passt die auch farblich sozusagen zur Wandfarbe im Wartebereich. Die passt hinten zum Personalraum. Selbst wenn man da die Tür aufstehen lässt, ist da eine Tapete mit floralem Druck. Auch in der Farbe heißt es, ist ein Konzept, was sozusagen fortlaufend ist.
Mir ist natürlich die Säule auch sofort aufgefallen. Und da ich ja auch aus dem medizinischen Bereich kommen, dachte ich mir am Anfang, boah, Ich möchte nicht wissen, wie das am Anfang war, als man sich die Räumlichkeiten das erste Mal angeschaut hat, weil dann ist nämlich genau so eine Säule immer so ein bisschen der Punkt, ja, geht es, geht's nicht.
Und das ist ein statisches Element, es muss gehen, ja. Also.
Ja, ich muss sagen, ihr habt das wirklich toll gelöst, vor allem auch mit diesem farblichen Konzept. Und dann komme ich jetzt gleich nochmal so ein bisschen weiter auf dieses farbliche Konzept rein. Ihr habt dann ja einen, vielleicht beschreibst du es gleich nochmal ein bisschen genauer, einen Holzfußboden gewählt, mit einer Musterung oder der praktisch eine Musterung ergibt dann, der dann aber auch wieder stimmig zu der Säule passt und dazu ein Lichtkonzept. Du hattest das ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, wie wichtig das ist und wie genau man das schalten kann. Und ich habe das immer früher so ein bisschen runtergetan und habe gesagt, ja, also das mit dem Licht, das ist ja alles schön und gut. Aber da sieht man genau den Punkt, von dem du vorher gesprochen hast, wenn man das genau richtig in Szene setzt und wenn man es genau richtig nutzt, dann hat das nicht nur einen Design, sondern auch einen Mehrwert für Patient, Mitarbeiter und so weiter. Wir kommen dann später auch nochmal auf das Team. Aber vielleicht nimmst du uns einfach mit, so gerade dieser Bereich, Anmeldungscounter, Wartebereich, wie ihr da vorgegangen seid.
Na, also wir fangen natürlich dann an, wenn diese ganzen Analysen fertig sind, gehen wir natürlich in diese Gestaltung über. Verortet befindet sich hier ganz viel Altbau. Auch wenn der Grundriss und die bestehenden Türen etc. sicherlich nicht Altbau sind. Ja, es ist alles neu eingesetzt worden. Aber es ist was sehr Schmuckiges. Der Holzboden ist ein Vinylboden, nachhaltig, hat extrem viele Eco-Zertifikate, hat einen viel besseren Footprint als wirklich echtes Holz, ist natürlich feucht, wischbar. Ich kann da mit allem drauf, mir kann da eine Säure auf den Boden kippen, ich kann es quasi wieder wegwischen, es würde ein echter Parkett quasi gar nicht aushalten. Und dann geht es quasi in dieses Fischgrätmuster, wo wir einfach gesagt haben, das ist oft das, was man so in Erinnerung hat an Praxis, an Rechtsanwaltskanzlei, ist oft eben dieser Altbaucharakter. Den haben wir eben durch dieses Fischgrät rausgeholt und auch eben dieser lang gestreckte Flur mit dem indirekten Licht oben wieder. Das war eine total schöne Symbiose sozusagen, da nicht einfach eine normale Diele zu nehmen oder einen Fliesenboden. Und wie gesagt, der Boden so ist, wissen oft die Leute nicht, weil man denkt, es ist Plastik, aber Vinyl, das nennt man mittlerweile Designböden, ist sehr nachhaltig produziert, ist oft recyceltes Material und ist dann wirklich perfekt für uns eingesetztes Material. Wir hätten es sogar im OP nehmen können, weil es kein OP ist, sondern ein Behandlungsraum, ja. Also nochmal eine andere Sicherheitsstufe sozusagen. Aber da haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir da auf einen typischen quasi OP-Boden wieder gehen, den man einfach auch wieder kennt, dass man da wieder nicht zu viel von diesem herkömmlichen aus dem was ich schon kenne und aus meiner Erinnerung raus, was ich mit einem Schutzraum sozusagen wieder verbinde, wenn ich da narkotisiert liege, dass man da nicht zu weit weggeht. Ja, also wir haben gesagt, bewusst gestaltet gibt's Räume X in Richtung Behandlung, wo man sich dekorativer ausleben kann und dann quasi in Richtung ich gehe wirklich an die Haut. Es wird jetzt hier in Richtung wie heißt das denn? Desinfektion. Ich mache meine Haut auf. Ich werde quasi wirklich verwundbar. Da sind wir dann sozusagen mehr an die technischen Materialien gegangen. Beim Licht ist es so, auch man kommt rein, man hat viele Leuchten, die einen an Wertigkeit erinnern, einfach auch, weil es markenspezifisch ist. Bei der Professor Abel haben wir selber einen Lüster quasi gewählt, der nicht so viel gesehen ist in Praxen, den gibt es quasi auch in Weiß, was wir wieder cool fanden in Richtung Medizin. Aber es ist eigentlich ein Designobjekt, was man sonst über Esstischen und sonst nicht kennt. Und die sitzt da natürlich viel und soll sich wohlfühlen. Und warum sollten wir dann da sozusagen so ein technisches, knallhartes Licht drüber setzen, über ihren Schreibtisch? Und da haben wir dann eben einen Lüster gewählt, der viel schmuckiger ist. Im Wartebereich haben wir auch viel allgemeines Licht, kann man aber alles dimmen. Haben dann quasi in der Sitzecke wieder eine Leuchte genommen, die man auch individuell nochmal einstellen kann von der Lichtstimmung. Und da gibt's dann eben auch zum Glück die ganzen Systeme, die einen diese Lichtszenen einstellen. Heißt, ich kann quasi per Knopfdruck sagen, jetzt ist es Abendstimmung, also ist das Licht innen angepasst. Jetzt kommt das Reinigungsteam, es muss jetzt hier 100% alles Licht an, dass ich jeden Staubkrümel sehe. Und natürlich über dem Counter ist es wieder so, dass da Arbeitsbereiche sind. Heißt, da brauche ich wieder eine andere Luxzahl auf der Oberfläche. Und das kann man eben alles individuell einstellen. Und das ist eben auch immer ganz wichtig, dass man quasi Zonen schafft und die Zonen auch individuell beleuchtet werden. Liebe Grüße an meine Do-it-yourself-Lichtplaner zu Hause, die immer schön ihre Lichtspot reinsetzen und dann komme ich und streich wieder alles raus. Also man braucht eben das allgemeine Licht, das haben wir dort. Und dann gibt's quasi diese Akzent- und diese dekorative Beleuchtung. Und das muss einfach ein schönes Wechselspiel sein.
Also ich muss sagen, ich war ja direkt vor Ort bei der Aufnahme und ihr habt das wirklich toll gelöst.
Danke.
Auch super gemacht. Auch der Wartebereich hat mich aus zwei Gründen tatsächlich angesprochen. Einmal, weil es so ein bisschen dieses Lounge-mäßige hat, aber dann doch nicht mehr zu stark. Weil wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder so diesen Trend dieses Lounge-Bereichs gehabt. Und dass man aber trotzdem das Gefühl hat, man fühlt sich wohl, man kann das jetzt so ein bisschen vielleicht auch, wie es in manchen modernen Cafés mittlerweile ist, so dass man sich einfach wohl und gemütlich fühlt und trotzdem aber irgendwie separiert und für sich, weil wir wissen ja alle, wenn wir aus Patienten sind in der Praxis im Wartezimmer, will man eigentlich keinen anderen Patienten sehen. Und man hat da schon so das Gefühl, man hat so seinen Bereich für sich. Und dazu muss ich sagen, und das kommt ganz, ganz selten vor, ihr habt tatsächlich auch dran gedacht, weil wir reden ja hier von Handchirurgie in der Praxis, dass auch die Hand vernünftig hochgehalten werden kann und dass das jetzt nicht irgend so ein Sitz ist, wo ich die Hand nicht weiß, wo ich sie ablegen kann, sondern dass es ganz, ganz gezielt geplant werden kann. Wirklich sehr, sehr toll.
Danke. Ja, beim Counter ist eben wichtig, dass wir da verweilen. Heißt, wir sitzen da nicht zu lange, hoffentlich, aber etwas länger. Heißt, wir haben da die Sitzbezüge wieder quasi gewählt, sodass man sie abwischen kann. Aber es ist hier auch quasi wieder Holz. Heißt, es ist quasi ein wohligerer Werkstoff gewählt worden. Es ist was Wärmeres gewählt worden, etwas, wo ich länger sitzen möchte. Und wir haben einfach verschiedene Sitzbreiten geschaffen. Heißt, wir haben den Single, wir haben anderthalb für, weiß ich nicht, entweder Erwachsen plus Kind oder auch ein Pärchen, die irgendwie enger aneinander sitzen wollen. Dann quasi natürlich die Person, die quasi einfach alleine sitzen will. Wir haben immer Abstandshalter zwischen diesen Sektionen. Wir haben aber auch zwei Sitzer, wo man sagt, da kann man auch mal mit, keine Ahnung, vielleicht ist da die Omi und die hat einen Fahrer dabei, weil sie hingebracht werden muss. Oder es ist jemand vom Pflegedienst mit dabei, was auch immer. Also wir haben quasi für alle Situationen sozusagen hoffentlich Privatsphäre geschaffen. Und wir haben aber auch quasi gegenüberliegend nochmal eine Lounge, sozusagen aus zwei Lounge-Stühlen geschaffen, die wirklich viel weicher gepolstert sind, die natürlich auch tieferes Sitzen erlauben. Und da kann ich dann vielleicht schon auch länger nochmal sitzen, was ausfüllen, einen Podcast anhören, während ich warte oder eine Zeitung lesen. Heißt, wir haben verschiedene Sitzhöhen. Wir haben quasi diese Distanzhalter. Die sind natürlich wieder bestückt mit induktivem Laden. Heißt, ich komme da an, kann da mein Handy hinlegen, das lädt, während ich Musik höre. Heißt, wir haben viel verschiedene Details eingearbeitet, die teilweise versteckt sind. Wir haben natürlich trotzdem auch eine Wasserstation, die Garderobe. Also es ist einfach, die Bedürfnisse sozusagen sind eigentlich alle abgedeckt. Aber wir haben eben verschiedene Bereiche und verschiedene Bedürfnisse versucht abzudecken. Und natürlich Sichtkontakt dann doch wieder zum Personal und eben da auch quasi zwei Counter mit zwei verschiedenen Ebenen, die sind quasi diagonal nach hinten versetzt, dass man da auch wieder mehr Raum schafft, ja, und aber einfach auch den Privatbereich sozusagen an dem jeweiligen Counter wieder stützt. Heißt, dadurch, dass es versetzt ist, weiß ich, das ist mein Bereich und ein Stück weiter hinter, da würde ich auch nicht meine Handtasche hinstellen, sondern das ist dann sozusagen meins und dahinter ist schon wieder der nächste. Und dann haben wir vorne auch am Counter eben noch einen erhöhten Bereich, da ist quasi innen der Drucker drin. Den kann man natürlich auch rausfahren, damit man schön scannen kann und alles. Also auch da im Detail sozusagen so ein bisschen ausgefuchst gedacht. Und das ist dann sozusagen immer nochmal ein schöner Punkt, wo man nochmal eine Visitenkarte hinterlässt oder quasi ausstellt zum Mitnehmen oder auch mal eine Blumendeko drauf hat. Genau, dass man einfach schon sieht, hier ist das erhöhte Sichtfeld und dann geht es sozusagen in diese Privatsphäre über.
Isabel, das hast du jetzt wirklich toll beschrieben und auch so mit diesem abgetrennten Bereich. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, Handtaschen gehören nicht auf den Counter. Es tut mir echt leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber Handtaschen, ich finde es immer nichts Schlimmeres früher in der Praxis, wenn die Leute dann ihre Handtaschen auf diesen Counter drauf geknallt haben.
Und vorher standen sie noch auf dem Boden, ja.
Genau, dann hast du da diesen, die meistens dann ja auch noch irgendwie den Dreck vom vorher auf dem Counter drauf, der dir erstmal dann beim nächsten Redeflash vom Patienten ins Gesicht bläst, ist ganz toll.
Auch keine Leberkassemmel, wenn es geht, oder?
Auch das ist ein Thema für
sich. Auf jeden Fall wäre der Desinfektionsmittel beständig.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Deswegen ist dieser Counter, der immer so harmlos rüberkommt, der hat so wahnsinnig wichtige Funktionen. Und du hast jetzt wirklich schon sehr, sehr viele auch benannt, woran ihr gedacht habt. Und das ist tatsächlich was, dafür braucht es einen Profi, um zu wissen, hey, das sind Punkte, die wichtig sind. Weil, machen wir uns mal nichts vor, Isabel, Ärzte sind praktisch veranlagte Menschen, die machen das, was sie machen sollen. Und das ist, den Patienten helfen, zu behandeln, zu heilen, wie auch immer. Und für so Raumgeschichten, das ist manchmal wahnsinnig schwer, finde ich, mit Ärzten darüber zu sprechen. Vor allem, wenn sie aus Kliniken kommen, wo es meistens, und auch das ist ja häufig so, als alles weiß und die Büros von den einzelnen Ärzten oder diese gemeinsamen Büros sind meistens sehr kalt und kühl und haben jetzt mit Design nicht wahnsinnig viel zu tun.
Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber tatsächlich ist es auch bei mir so, dass alle meine medizinischen Projekte starten mit, ich habe keine Ahnung, mach's einfach. Wir sprechen dann über das Konzept, wenn es dann da ist. Aber von deren Seite kommt natürlich so ein bisschen private Vorliebe. Aber meistens ist es so, dass sie sagen, ich kann es nicht, ich habe auch die Zeit dafür nicht. Aber dafür gibt's uns ja auch. Und die sind ehrlich gesagt manchmal ganz genugtuend, diese Projekte, wo man einfach wirklich mal so den Lauf hat und vor allem auch die Freiheit hat, einmal mal rauszuarbeiten und dann sozusagen Variante 1, 2 und 3 präsentieren kann. Aber tatsächlich ist es wirklich so bei allen Praxen, die ich habe, dass die Auftraggeber sich meistens gestalterisch zurückziehen und dann sozusagen mit diesen technischen Sachen kommen oder mit Bewegungsabläufen, die dann für mich ganz wichtig sind in Richtung Höhe und weiß ich nicht, wie in der Küche damals auch, dass man sagt, da muss der Müll hin, da muss ein Spritzenabwurf hin, da muss ich quasi Platz für meine Gerätschaften haben. Und dann kommen sie meistens natürlich nochmal mit diesen ganzen technischen Sachen. Aber Gestaltung ist meistens tatsächlich ein Freifahrtschein für mich. Und wenn ich sozusagen in den Vorgesprächen gut zugehört habe, dann gibt es da meistens gar nicht so viel Kritik.
Das ist wirklich toll. Jetzt denken ja viele vielleicht bei der ganzen Gestaltung, dass es nur um den Patienten geht. Also dass es immer alles so auf den Patienten abgestimmt sein soll. Aber du denkst gleichzeitig ans Team, an die Arbeitsprozesse, wie du auch gerade schon beschrieben hast, und vor allem auch an die Funktionalität. Wie schaffst du das, dass alles zusammengeht?
Es gibt einfach da ganz, ganz klar Schwerpunkte. Das eine ist natürlich das Optische, das den Patienten quasi schon mal emotional abholt. Und der Patient arbeitet ja nicht dort. Heißt, ich habe quasi Counterempfang, Backoffice, ich habe Personalumkleide, ich habe Server, ich habe die technischen Geräte, die teilweise abgeschlossen sein müssen, ich habe Sachen, die gekühlt werden müssen. Und dann habe ich natürlich auch noch Behandlungsräume, Wartebereich, vielleicht OP. Und es ist ja eine ganz klare Strukturvorgabe, die mir sozusagen ein Medikament oder ein Gerät sozusagen vorgibt. Also wie muss ich es lagern? Wenn ich einen Kühlschrank brauche, dann muss mein Möbel sozusagen schon mal so, vielleicht muss es sogar abschließbar sein. Das heißt, es muss vielleicht hinterlüftet sein. Es braucht eine Oberfläche, die sozusagen das alles kann. Vielleicht möchte ich es aber nicht unbedingt hervorheben, sondern möchte es trotzdem irgendwie verstecken. Dann muss ich einfach auf meine Mitarbeiter schauen. Natürlich ist jetzt, würde ich sagen, der Arzt, der sozusagen eine Praxis leitet oder der Professor, der die Praxis leitet, schon mal Hauptakteur, auf den man eingehen muss. Aber es gibt auch Wäsche waschen, es gibt die Pause, es gibt das normale, keine Ahnung, vielleicht haben die noch eine Kasse, vielleicht brauche ich meine iPads, die ich laden muss. Vielleicht brauche ich in einem bestimmten Bereich, weiß ich nicht, Kinderarztpraxis brauche ich sicherlich irgendwie ein bisschen was Spielerisches noch. Und das braucht eben alles seinen Platz. Und die Praxis ist für mich tatsächlich am besten zu vergleichen, wirklich mit einer Küche, die wirklich ganz stark strukturiert ist, wo Arbeitsabläufe effektiv sein müssen, wo Höhen an Proportionen des Menschen angepasst werden. Und es gibt einfach zum Beispiel so No-Gos, ja. Also wenn ich jetzt irgendwo stehe und ich habe einen Push-to-Open und da hänge ich die ganze Zeit mit dem Knie dran und mir geht die ganze Zeit diese Schublade auf, dann ist es wahrscheinlich das falsche Werkzeug dafür gewesen, ja. Ganz viel eben in Küchen, aber eben ganz viel auch in Arztpraxen. Heißt, jedes Mal steht der Arzt da, pusht da mit seinem Knie hin, statt dass ich dann da vielleicht lieber eine Kuhle mache oder einen kleinen, ganz dezenten Griff oder eine Einfräsung habe oder zigtausend andere Möglichkeiten habe. Also wir müssen einfach immer ganz stark darauf achten, was brauche ich und was sieht dann on top noch gut aus. Und das ist sozusagen hoffentlich so das Steckenpferd, dass wir das quasi gut unter einen Hut bekommen. Und der Patient, der kommt, setzt sich hin, wird behandelt und geht wieder. Ja, also das ist ja ein fluktuatives Thema. Der ist gar nicht so lange da, aber der behandelnde Arzt oder auch Sekretariat, auch das Reinigungsteam, die brauchen sozusagen ihre bewusst Habits sozusagen, heißt das Reinigungsteam ganz wichtig. Die kommen dann mit dem Staubsauger, das muss auch alles untergebracht werden und am besten habe ich da nicht auch noch einen Sockel, dass ich es hochheben muss, dass der auch noch verkratzt, dann geht er kaputt, sondern habe eben eine Tür, die vorne vielleicht eine Blende hat, dann mache ich das ganze Ding auf, schieb's rein, mach's wieder zu. Keiner sieht, dass da überhaupt irgendwie Reinigungsmittel drin stehen. Oder eben beim Waschen, warum muss ich mich bücken? Ich bin ja eh schon beim Arzt, ja, dann kriege ich auch noch Rückenschmerzen, also vielleicht alles in einer gewissen Arbeitshöhe und auch die Arbeitshöhen verändern sich. Es gibt viel mehr große Frauen und Männer mittlerweile als vor 10, 15 Jahren. Heißt, eine Arbeitshöhe hat sich vielleicht auch mal angepasst. Also ich plane ganz viel zwischen 95 und 1,05 Meter. Und früher war das eben alles viel weiter unten. Aber wenn ich da eben, weiß ich nicht, meine 15 Minuten Tag pro Patient stehe, stehe ich da am Schluss vielleicht trotzdem 3 Stunden insgesamt. Und das ist genauso wichtig wie das Kopfkissen im Bett. Da schlafe ich 8 Stunden drauf. Ja, das ist ein Tool, mit dem arbeitet mein Körper. Der Stressabbau sozusagen durch effektives Handling in der Praxis ist immens. Und da achten die meisten eben gar nicht drauf.
Du hast jetzt ein paar Sachen ein bisschen runtergespielt, Isabel, muss ich sagen. Und zwar, du wirst es gar nicht glauben, wie viel Einfluss ein Arbeitstag für einen Arzt, eine Arzthelferin, einen Anästhesisten oder sein kann, wenn genau das ist, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Schubladen, die immer wieder von selbst aufgehen. Und dann am Ende ist der Patient der Leidtragende, weil der Arzt kommt völlig genervt, weil diese Schublade zum 5000. Mal aufgegangen ist. Und deswegen ist es wirklich da, wir sind jetzt da in einem Detail drin, der so harmlos klingt, aber tatsächlich so wahnsinnig wichtig ist, weil wer kennt's nicht und du hast es auch schön beschrieben mit der Küchenschublade, nach dem dritten Mal, wo die aufgeht, wird jeder einfach etwas gereizter. Und gereizt danach zum nächsten Patienten zu gehen, ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Jetzt haben wir ja viel über Raumgestaltung gesprochen. Da redet man ja auch ganz schnell über Trends. Mhm. Du sprichst aber von Haltung. Was bedeutet das für dich?
Es gibt, wie auch in der Mode, sage ich jetzt mal, die Leggings, die Schlaghose, dann gibt's auf einmal wieder, keine Ahnung, Boyfriend, ja. Heißt, Trends sind einfach zeitlich begrenzt. Die kommen eventuell wieder, aber wenn ich jetzt alles quasi, was ich habe, mein ganzes Budget in eine Praxisausstattung stecke, auch ins Interior, dann soll das ja eine Beständigkeit haben. Und für mich sind da eigentlich zeitlose Designs, die dann über Dekoration von mir aus mit Trends geschmückt werden. Das ist bei mir aber lieber die Farbe von frischen Blumen, mal ein Kissen von mir aus, aber nichts, was ich einbaue. Das, was eingebaut wird, das muss sozusagen auch meine Lebensphasen überstehen. Und ich bin eben tatsächlich kein Trendsetter. Ich finde, dass auch eine Praxisgestaltung durchweg ausgefallen sein kann, aber dass es einfach immer dem Fachlichen auch gerecht werden muss. Heißt, wirklich viele Materialien bringen ja sozusagen ein bestimmtes Gefühl mit. Ja? Also was Glattes, was Glänzendes wird immer eher kalt sein. Und Holz sozusagen oder ein Velourleder oder so wird immer eher wärmer sein. Das sozusagen so ein bisschen zusammenzubringen, das ist sozusagen das, was ich viel, viel, viel wichtiger finde, als einem Trend zu entsprechen. Ich möchte der Arbeitsraum wird ja in Richtung Work-Life-Balance zu einem Lebensraum, ja. Also ich bin da ja viel mehr Stunden, als ich teilweise an meinem Esstisch sitze. Heißt, der muss eben meine Veränderung mitmachen können. Und keine Ahnung, ich habe ganz viele Sachen zum Beispiel in meinem Kleiderschrank, schon seit ich reinpasse, sagen wir es so, aber wirklich schon teilweise 20 Jahre. Und ich habe ganz viel von meiner Mutter, ich liebe Vintage, ich habe eben vieles, was so viele Jahrzehnte sozusagen schon überdauert hat und immer noch mit Stolz und Normalität sozusagen getragen werden kann. Und auch im Interior ist es eben wichtig, dass ich nicht reinkomme und sage, wow, jetzt ist alles, was sozusagen eingebaut ist, das ist ein überwiegend Bodenwanddecke, aber natürlich auch eine Beleuchtung kann mal ausgewechselt werden, aber wir reden bei Beleuchtung ganz oft von recht hohen Preisen und von Summen, die man auch nicht einfach mal so schnell wieder austauscht. Aber wie gesagt, mal so eine kleine, keine Ahnung, dekorative Vase oder sowas, ja, die kann ruhig mal der Farbe des Jahres irgendwie mitziehen. Und wie gesagt, alles, was auswechselbar ist, das ist, finde ich, ruhig trendbelastet, ja, oder auch Jahreszeiten abhängig. Also ich persönlich zum Beispiel dekoriere zu Hause jetzt nicht besonders viel um, aber ich habe ganz viele Kunden, die sich eben wünschen, dass man Sommer und Winter, Herbst und Frühling sozusagen auch anpasst, ja, und das sind eben die Sachen, die sind austauschbar und die kann man gut auswechseln. Und für mich ist tatsächlich Qualität, für mich ist Designsprache wichtig. Es müssen nicht unbedingt Klassiker sein, die irre teuer sind. Es darf ein gutes Gemisch sein, aber es ist das Wichtigste tatsächlich für mich, dass es nicht nur von außen sozusagen hui ist und dann mache ich eine Schublade auf und innen kracht alles zusammen, sondern das ist auch das, was ich quasi jedem mitgebe. Wenn man, also das hat überhaupt auch nichts mit Design zu tun oder so, das hat was mit Lebenshaltung zu tun. Wenn du morgens aufstehst, mach alles, was quasi dich glücklich macht, schon in der ersten Sekunde. Also ich mache zum Beispiel immer das Bett, ja, weil ich, wenn ich wieder ins Bett gehen möchte, dort in ein aufgeräumtes, in eine aufgeräumte Umgebung kommen möchte. Und es ist wirklich nur eine Sekunde. Es ist auch immer so, dass, keine Ahnung, von Unterwäsche bis Socken, man weiß nie, wann man die Schuhe auszieht, dann ist auf einmal da ein Loch. Ja? Also, dass wirklich nicht nur von außen es glänzt, sondern dass quasi auch wirklich bis ins tiefste Innere alles den gleichen Wert hat. Das ist für mich wichtig.
Ja. Du hast jetzt ein paar wichtige Punkte mit angesprochen. Für so eine Arztpraxis ist es ja auch verdammt schwer, eine Praxis zu designen, die nächsten 10, 15 Jahre im Endeffekt modern sein soll. Das vergisst man immer. Das ist ja jetzt nicht so einfach wie daheim, dass ich mal den Schrank von rechts nach links stelle, sondern in der Arztpraxis ist das tatsächlich ja alles. Da gibt es Regelungen, da gibt es behördliche Geschichten, die eingehalten werden müssen und so weiter. Und deswegen ist es auch da ganz, ganz wichtig, dass du da gleich von Anfang an immer dein Konzept mit reinbringst und die Tipps den Ärzten mitgibst, weil ja, man denkt das vielleicht so wie daheim, ich will das mal vom Frühling, Sommer, wie auch immer wechseln. Das geht mit so Accessoires und so kleinen Dingern. Da muss man auch immer aufpassen, weil da gibt es auch wieder Sachen, die nicht erlaubt sind. Aber dass es eben von Anfang an ein stimmiges Konzept ist, das ich auch für die nächsten 10, 15 Jahre verwenden kann und nur noch so Kleinigkeiten vielleicht mal ändern kann.
Ja, also es gibt ja wirklich irre viele Künstler, die zum Beispiel ihre Bilder mittlerweile vermieten, weil eben Praxen, Kanzleien etc., Büros allgemein, da viel schnell ein neues Bild quasi darstellen können. Also die Kunst sozusagen über eine Ausstellungszeit quasi anzumieten, dann wieder abzugeben. Dann können es von mir aus mal wirklich eine Reihung von ganz vielen kleinen Fotografien sein und auf einmal kommt mal so ein riesiger Schinken. Heißt, es ist dann quasi für die Mitarbeitenden Ärzte etc., also fürs ganze Team, aber auch für die Patienten, immer wieder quasi ein neuer Raum. Kunst kann da eben auch ganz viel beeinflussen. Deswegen versuchen wir auch immer, zum Beispiel Galerieleisten einzuplanen und nicht in die Wände zu hämmern und dann immer alles neu streichen zu müssen. Und die Galerieleisten können ganz, also wenn es ein Neubau ist, quasi fast unsichtbar eingebaut sein. Wenn es eine Sanierung ist sozusagen, kann man die Galerieleiste in jeglichen Wandfarben streichen oder mit Holz nochmal verblenden oder was auch immer. Heißt, es gibt so viele eben Kleinigkeiten, mit denen man sozusagen die aktuelle Phase sozusagen abdecken kann.
Isabel, total schön. Ich habe gerade so ein bisschen das Schmunzeln anfangen müssen. Bei mir in meiner ersten Praxis hat die Frau vom Chef immer gezeichnet. Grüße gehen raus an Frau Greiner. Sie hat die ganze Praxis aus Galeriepunkt genommen. Wir hatten überall auch verschiedene Leisten hängen und die Bilder aufhängen. Wirklich nett, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Wir kommen jetzt mal langsam da ja Richtung Ende. Wenn du jetzt 10 Jahre vorausblickst, Isabel, wie werden Arztpraxen, Kliniken oder Therapieorte sich verändern?
Ich glaube, dass die technischen Geräte, die sie benutzen, auch immer schöner werden, immer ästhetischer werden. Dass dieses ganze Thema um die Anmeldung rum digitalisiert und unsichtbarer wird. Also man kennt es ja noch von früher wirklich mit diesen Tableau und dann hat man da 5 bis 10 Blätter, die man ausfüllen muss und dann, ach, es gibt doch noch eine Seite 2, dann kriegst du es wieder zurück. Ich glaube, dass das alles eben auch über Tablets etc. Oder über Apps im Allgemeinen sich quasi wandeln wird. Dementsprechend wird natürlich auch die Ausstattung wieder anders. Heißt, die brauchen auch ihre Ladestationen, die brauchen ihre Positionen, wo sie sozusagen entnommen werden. Ich glaube, dass eine Praxis allgemein weniger steril sein muss, also weniger weiß-weiß, sondern dass da mehr Farbe, Material, Haptik, das Licht sozusagen ist sowieso schon im Umbau, ja, aber ich glaube, dass es einfach mehr in so eine Richtung Wohlfühlort geht, wo ich versuche, Ängste, also ich gehe ja seltenst zum Arzt, weil ich gesund bin, sondern ich gehe ja meistens zum Arzt, weil ich irgendwo etwas an meinem Körper habe, was mir Leid zufügt, ob das jetzt eben psychisch oder auch physisch ist. Und dass es eben versucht, ein unterstützender Ort zu werden, der die Menschen positiv abholt und das Wohlfühlen sozusagen und das Vertrauen zum Behandeln, zu der behandelnden Person sozusagen früher schon abholt, als dass es das eben früher war. Auch diese ganzen akustischen Themen eben, dass diese ganzen hormonellen Einflüsse, die ein Mensch hat, der in eine Praxis geht, dass die sozusagen ganz unterbewusst schon bearbeitet werden. Und das sind Sachen, die kann man dann, glaube ich, gar nicht groß bildlich darstellen, sondern das ist quasi das Gefühl, was sich stark verändern wird. Also tatsächlich Vertrauensorte zu schaffen, die das Heilen sozusagen unterstützen, aber auch die Diagnose unterstützen. Und natürlich wird sich ganz viel Material nochmal wandeln. Also viel, viel mehr wird einsetzbar sein für uns, was es einfach früher rechtlich schon gar nicht möglich war.
Wann weißt du, dass dir ein Raum wirklich gelungen ist?
Also es kommt natürlich im Nachgang für mich immer das Feedback von mir selbst. Ich gehe ja auch durch die Räume und ich bin da auch kritikfähig. Ja, also ich möchte ganz, ganz, ganz früh sozusagen auch in mal eine negative Stimmung der Kunden mit einbezogen werden. Und ich möchte da ein ganz offenes Feedback haben. Und wenn ich dann quasi reinkomme und ich mir selber sozusagen auch so ein Schmunzeln kommt und ich merke, wenn ich auch mal meine Tochter mitnehme oder meine Mitarbeiterin mitnehme oder einfach auch die Patienten mir sozusagen mit so einer Erleichterung sozusagen entgegenkommen, dann weiß ich, dass ich eine bestimmte Atmosphäre getroffen habe. Und die wird nie jeden gleichen Menschen abholen, weil einfach jeder einen anderen Geschmack hat. Aber es gibt quasi so eine allgemeine Atmosphäre, die man einfach positiv oder negativ stimmen lässt und sich quasi, wenn da quasi ein Gefühl rüberkommt von der Dankbarkeit sozusagen, dann ist es für mich das große Lob.
Isabel, ich sag auf jeden Fall schon mal danke, dass du uns heute mal mitgenommen hast auf die Reise, wie so eine Arztpraxis überhaupt designt werden kann, mhm. wie das eigentlich abläuft, dass du uns so ein bisschen mal den Eindruck vermittelt hast, was da im Hintergrund eigentlich alles für Punkte ganz, ganz wichtig sind. Und danke, dass du uns auch mal mitgenommen hast, zu zeigen, der Arzt gibt sein Projekt mir in die Hand und ich begleite ihn dabei. Das war sehr, sehr schön zu hören von dir. Und für die Patientinnen und Patienten, die aus nächstes Mal in die Arztpraxis gehen, schaut mal ein bisschen drauf. Achtet mal auf so ein paar Merkmale, die uns Isabel gesagt hat. Und ich sage vielen lieben Dank, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst.
Danke auch.
Und wünsche dir einen schönen Tag.
Danke auch. Auch so zurück.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.